Deutsche Welle. Podcast.
Die Regierung hat wahrscheinlich noch einige Möglichkeiten, den echten Tag, an dem das Geld ausgeht, etwas hinauszuzögern. Aber vermutlich handelt es sich nur noch um Tage.
Uncle Sam geht das Geld aus. Was passiert, wenn die USA keine neuen Schulden mehr machen dürfen? Außerdem, wann ist das Geld denn alle? Washington kratzt die letzten Cents zusammen. Und darauf steht die Welt. Teppiche aus Bochum sind begehrt. Die Themen in diesem Wirtschaftspodcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann begrüßt. Die Zeit drängt und noch immer ist in den USA keine politische Einigung für das drängende Schuldenproblem in Sicht. Stattdessen wird seit Tagen an den Märkten diskutiert und spekuliert, was denn passieren würde, wenn Washington seine Rechnung nicht mehr bezahlen kann. Ulrich Bartz aus unserem Börsenstudio in Frankfurt gibt einen Überblick über den aktuellen Stand der Diskussionen.
Mit wachsendem Ärger und Unverständnis verfolgten die Händler an den Finanzmärkten die Ereignisse in Washington. Sie fragten sich, was könnte passieren mit ihren Anlagen, den Kursen, den Kunden, Geschäftspartnern, falls die USA zahlungsunfähig würden. Diverse Szenarien, von ganz schlimm bis halb so wild, wurden kolportiert. Die USA und ihre Finanzen sind deshalb so wichtig für die internationale Wirtschaft, für Staaten, Unternehmen und Verbraucher, weil die Staatsanleihen aus Washington aufgrund der Verbreitung in Millionen von Anlegerdepots und der vermeintlichen Solidität und Sicherheit der USA die weltweite Richtschnur für Anlagensicherheit waren. Bisher. Rutschen die USA in die Zahlungsunfähigkeit, gerät diese Sicherheit ins Rutschen und es geht schon los, berichtet Stefan Schneider, Amerika-Experte bei der Deutschen Bank in Frankfurt.
Wir sehen schon, dass in dem amerikanischen Geldmarktfonds massiv Geld abgezogen wird, weil die sehr stark in Staatsanleihen investiert sind.
Weil so viel auf dem Spiel steht, war die Ungewissheit eine schwere Bürde für den Aktienhandel. Geld floss raus aus Aktien und rein in vermeintlich sichere Häfen wie deutsche Staatspapiere oder ins Gold. Von einem Aktiencrash konnte man aber noch nicht sprechen. Droht aber ein solcher Crash? Finanzmarktexperte Chris Zwermann.
Also ich glaube nicht, dass es passieren wird, weil man muss immer überlegen, man hat 14,6 Billionen Schulden und da will man eine Obergrenze erhöhen. Das heißt also mit anderen Worten, die Frage stellt sich überhaupt, warum hat man da überhaupt eine Grenze? Dass es jetzt nur eine politische Auseinandersetzung ist, das hat man auch in den Finanzmärkten schon verstanden und von der Seite her ist es mehr politisch bewertet, in Bezug auf das, dass Obama geschwächt wird und nicht in diese Richtung, was die Finanzmärkte daraus machen werden.
Auf dem Parkett wurden Aktien von Banken geradezu nach unten geprügelt. Es gibt nicht wenige, die eine Bankenkrise befürchten. Schlimmer noch als nach dem Zusammenbruch von Lehman vor 3 Jahren. Und Stefan Schneider von der Deutschen Bank?
Das ist unheimlich schwer zu sagen aufgrund der systemischen Komplexität. Und ich glaube, es wäre vermessen, wenn man sich jetzt hinstellen würde und würde sagen, das kann auf keinen Fall passieren, weil eben die amerikanischen Treasuries so ein unheimlich wichtiges Asset sind für alle möglichen Finanzmärkte. Ausschließen kann das, glaube ich, im Moment wirklich niemand.
Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Die Hoffnung ist, dass es die Hoffnung und die Befürchtung aus europäischer Sicht, dass es eine Einigung gibt, die vielleicht sogar etwas höher ausfällt in dem Bezug auf die Schuldenreduktion, um die entsprechenden Hardliner bei den Republikanern mit ins Boot zu bekommen, dass es vielleicht sogar dann keinen Downgrade geben wird und dass die Märkte nächste Woche sagen würden, naja, das haben wir jetzt abgehakt, was ist denn eigentlich in der letzten Woche in Europa so passiert? Und dann wird man feststellen, dass sich die Schuldensituation in Europa, gerade in Italien, Spanien, doch deutlich weiter zugespitzt hat und da wird dann wahrscheinlich die Diskussion entsprechend weitergehen.
Auch keine Beruhigung für die nervösen Börsianer.
Nichts Genaues weiß man also im Moment noch nicht. Dabei ist nicht einmal klar, wann genau Uncle Sam das Geld ausgeht. Zuerst hatte es geheißen, das sei schon am 1. oder 2. August der Fall. Dann hieß es, es sei doch noch mehr Geld vorhanden als befürchtet. Doch auch da gibt es keine belastbaren Zahlen. Sandra Bernd von DWTV hat sich darüber mit Holger Schmieding, dem USA-Experten bei der Berenberg Bank, unterhalten.
Wie lange könnte sich der Streit noch hinziehen? Wann geht das Geld tatsächlich aus?
Die Regierung hat wahrscheinlich noch einige Möglichkeiten, den echten Tag, an dem das Geld ausgeht, etwas hinauszuzögern. Aber vermutlich handelt es sich nur noch um Tage. Man kann ja die ein oder andere Zahlung vielleicht vertagen, ohne dass es groß auffällt. Aber es sind nur noch Tage. Nächste Woche, irgendwann Ende der Woche, dürfte es soweit sein.
Stellen wir uns kurz vor, dass Washington keine Lösung findet. Wie sieht der Notfallplan der US-Regierung aus?
Hoffentlich werden Sie eine Lösung finden. Einen richtigen Notfallplan gibt es wohl nicht. Es gibt gewisse Prioritäten, welche Ausgaben man weiterlaufen lassen muss, welche Gehälter, welche Renten, welche Sozialleistungen und andere Ausgaben man kürzen könnte. Außerdem gibt es natürlich Notfallüberlegungen, wie man das Finanzsystem durch die Zentralbank mit Liquidität versorgen könnte, um noch größere Marktturbulenzen zu vermeiden.
Die Notenbank des Landes hat ja schon früher bewiesen, dass sie handlungsfähig ist. Wie bereitet sich denn die FED ganz konkret auf diesen Fall der Fälle vor?
Sie hat beispielsweise dafür gesorgt, dass die beiden großen Immobilienfinanzierer, Hypothekenfinanzierer, die ja halbstaatlich sind, jetzt bei der FED leichter Liquidität bekommen können. Sie hat sie da auf eine bestimmte Liste genommen. Das wird in diesem Fall helfen. Zudem wird sie einfach im Markt in New York bekannt geben, dass notfalls sie mit größeren Liquiditätseinschüben als üblich bereitsteht. Aber wie gesagt, da geht es nur darum, Finanzmarktturbulenzen etwas zu dämpfen. Das eigentliche Problem kann die FED ja nun überhaupt nicht lösen.
Sollten die Politiker dieses eigentliche Problem tatsächlich lösen, ist dann damit alles wieder gut oder wird es auch längerfristige Folgen geben?
Es ist dann zumindest die Gefahr einer unmittelbaren Katastrophe abgewendet. Längerfristig muss es natürlich in den USA eine echte Konsolidierung des Staatshaushalts geben. Das ist natürlich ein Entschluss, die Schuldengrenze zu erhöhen, nicht. Das muss zusätzlich kommen und ist auf Dauer noch viel wichtiger.
Holger Schmieding von der Berenberg Bank im Gespräch mit Sandra Berndt. Made in Germany. Dieses Label hat seit Jahrzehnten einen guten Ruf und als Deutscher fühlt man sich natürlich geschmeichelt, wenn deutsche Wertarbeit einen guten Ruf hat. Fragt man aber, welche Marken oder Branchen diesen Ruf rechtfertigen, erntet man zuerst einmal Schweigen. Dann kommt, der Maschinenbau hat einen guten Ruf, Hightech-Erzeugnisse ebenfalls und natürlich Autos aus Deutschland. Unser Reporter Klaus Deuse, der hauptsächlich im Ruhrgebiet unterwegs ist, hat etwas entdeckt, was aus Bochum seinen Siegeszug um die Welt antritt. Es handelt sich dabei aber nicht um das berühmte Schauspielhaus und auch nicht um den örtlichen Fußballverein VfL. Klaus Deuse hat einen Teppichhersteller getroffen, über dessen Kreationen die oberen 10.000 flanieren, und zwar auf der ganzen Welt.
Oh, this carpet came from Nepal. And the design should be... One second. And the size is 280 by 395. It's pretty quite big.
In einer ehemaligen Maschinenfabrikhalle in Bochum nehmen Mitarbeiter aus der Mongolei bei der gelieferten Ware aus Fernost eine erste Qualitätskontrolle vor. Adressat der Lieferung Jan Kart, einer der international renommiertesten Teppichdesigner. Weltweit beschäftigt Kart inzwischen rund 2500 Mitarbeiter, die seine Entwürfe in handgeknüpfte Kunstwerke umsetzen.
Unsere Produktionen befinden sich zum Großteil in Nepal immer noch, wo wir hauptsächlich mit tibetischen Techniken und tibetischen Rohmaterialien arbeiten. Wir betreiben eine kleine, aber feine Werkstatt im Atlasgebirge in Marokko, wo wir also wirklich auch mit den Nachfahren der Berber-Nomaden zusammenarbeiten und ganz authentisches Produkt herstellen.
Außerdem setzt der 38-Jährige auf die außergewöhnlichen handwerklichen Fähigkeiten der Nachfahren des Mogulvolkes in Indien. Jan Kart vergisst nicht zu betonen, dass seine Mitarbeiter faire Löhne erhalten. Kart gehört zu den Vorreitern, die mit der Organisation Label Step in der Schweiz kooperieren, deren Mitarbeiter die Arbeitskonditionen vor Ort unangemeldet kontrollieren. Eine weitere Produktionsstätte befindet sich in Thailand und zwar für die semi-industriellen Qualitäten, allerdings auch für eine ausgesprochen noble Kundschaft. Wie etwa ein 200 Meter langer Teppich in Rot und Weiß mit einer handgestickten weißen Bordüre aus Neuseelandwolle und Bambusseide. Ein Teppich, der der Weltöffentlichkeit ins Auge stach, beschritten darauf doch Fürst Albert II. Von Monaco und Gattin Charlene ihren Weg in die Ehe.
Die Krone im wahrsten Sinne des Wortes konnten wir in der Sache noch aufsetzen. Wir haben den Auftrag für die Ausstattung der Hochzeit, der letzten großen Hochzeit in Monaco bekommen. Das war auch für uns extrem interessant.
Ein Auftrag, über den Jan Kart lieber nicht viele Worte macht. Ebenso wenig wie über seine erlesene Kundschaft, die normalerweise kleinere Teppiche bestellt.
Viele Politiker hier in Deutschland sind auch dabei, auch das ein oder andere Gesicht aus dem Showgeschäft. Das sind aber alles Leute, die mich mehr oder weniger stark bitten, da nicht noch genauer zu werden.
Es freut den fast jungenhaft wirkenden 38-Jährigen, dass seine Kreationen so gut ankommen. Design hat Jan Kahrt übrigens nie studiert, mit Teppichen umzugehen jedoch von der Pike auf gelernt. Sein Großvater und Vater betrieben in Bochum bis Ende der 80er Jahre im Ruhrgebiet das erste Haus am Platz für Orientteppiche, bis der Zeitgeist dem geknüpften bunten Teppich den Boden entzog. Insofern verfügte er schon in ganz jungen Jahren über Hintergrundwissen.
Einfach dadurch, dass ich im elterlichen Geschäft aufgewachsen bin, als Kind auch schon über die Teppichstapel getobt bin, mit meinem Vater in frühen Jahren im Iran verschiedene Bazare besucht habe, Knüpfereien besucht habe.
Und dennoch räumt er frank und frei ein.
Ich bin zum Design tatsächlich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinder gekommen.
Als er 2 Jahre lang mit dem Rucksack in Asien unterwegs war, traf er in Kathmandu per Zufall einen Lieferanten seines Vaters. Der lud ihn erst zum Kaffee ein, machte ihn dann zum Leiter der Kontrolle seines Unternehmens am Ort und übergab ihm später symbolisch die Schlüssel zur Fabrik mit den Worten:
Hier, Junge. Mach mal, die nächste Messe ist in 6 Monaten, denk dir mal was aus.
Seither hat sich Jan Kahrt eine Menge ausgedacht.
Das kann Thema sein, wie zum Beispiel Erosion, das kann ein Thema sein wie Satellitenbilder, das können Themen sein wie Materialien, zum Beispiel arbeite ich ganz viel mit Brennnesselfasern, gleichzeitig im gleichen Stück, aber auch mit Seide. Das heißt, sehr konträre Rohmaterialien treffen aufeinander. Da entsteht Reibung, das interessiert mich. So schälen sich peu à peu Themen heraus.
Auf Teppichen dargestellte Themen, die global Anklang finden. Zum Preis von etwa 1.300 Euro pro Quadratmeter in der 100-Knoten-Qualität. Rund 16.000 Quadratmeter fertigen seine Mitarbeiter pro Jahr. Hinzu kommen noch einmal die doppelte Menge im semi-industriellen Bereich. Zu diesen Kunden gehören zum Beispiel führende Hotels auf dem Globus wie das Burj Dubai oder die Four Seasons Hotelkette und der renommierteste Luxusartikelhersteller Frankreichs, der seine Filiale mit Produkten aus der Fertigung von Jan Kahrt ausstatten lässt. Die Koordination, welche Filiale mit welchen Materialien bestückt werden soll, liegt bei Nadine Sperlich, die von Bochum aus mit den verantwortlichen Architekten in aller Welt die Fäden knüpft.
Man muss hauptsächlich mit den zonenverantwortlichen Architekten telefonieren. Die treten an uns heran, schicken uns eine gewisse Auswahl, eine Selektion an Teppichen und wir verarbeiten das dann und kommunizieren bei Nachfragen mit den Architekten und letztendlich platzieren wir die Bestellung in der Produktion.
Der Umsatz des Unternehmens übersteigt in diesem Jahr erstmals die 10-Millionen-Euro-Grenze und der bodenständige Designer aus dem Ruhrgebiet nimmt außerdem die USA ins Visier mit der Eröffnung einer Niederlassung in New York.
Über deutsche Teppiche läuft die Welt. Klaus Deuser hat einen Teppichhersteller in Bochum besucht. Mit dieser Reportage endet dieser Podcast der Wirtschaftsredaktion. Für Ihr Interesse bedankt sich Dirk Ulrich Kaufmann.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.